Herzlich willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast.
Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei Checkout aus dem Burnout. Heute im Interview Chris Wiedemann aka Xela, wie ein unglaublich talentierter Musiker, Rapper und Produzent aus Mülheim an der Ruhr. Wir sprechen über Musik, seine persönlichen Schnittmengen mit Mental Health, Stress und Depressionen, Themen, die er immer wieder in seinen deepen Tracks aufgreift und verarbeitet. Ein unglaublich interessantes Gespräch. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Chris für seine Zeit. Ich hatte den ersten Einstieg in die Aufnahme etwas versaut von der Technik her. Dafür gibt's heute ein gesondertes Intro. Wir hören aber dafür noch kurz und auszugsweise in die letzte Single Stimmen hinein und springen dann direkt in den Talk. Teilt das Interview sehr, sehr gerne auf sozialen Medien und gebt uns Feedback, wie ihr es findet. Hier kommt Stimmen.
Ich habe das Gefühl, ich bin verloren.
Dann fange ich jetzt nochmal an, ja?
Ja.
Okay. Ich bin ready. Ready. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier bei Checkout aus dem Burnout. Mein Name ist Michael, ich bin Mentor für Stress- und Burnout-Prävention, habe heute Chris Wiedemann zu Gast, aka Xela, wie ein unglaublich talentierter Musiker, der sich heute im Interview unseren Fragen stellen wird. Chris, begrüße dich recht herzlich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank. Der Chris sagt das jetzt gerade mit so einem lustigen Unterton, weil wir haben uns das schon mehrfach heute gefragt. Gerade eben die erste Aufnahme habe ich technisch gesehen etwas verkackt. Deswegen müssen wir noch einmal neu anfangen, was wir aber sehr, sehr gerne machen. Vielleicht ein paar einleitende Worte, wer Chris ist. Chris ist auch bekannt als Xela, wie ein Künstler aus Mülheim an der Ruhr. Er ist bereits seit Jugendlicher in Rap- und Rockbands unterwegs und hat 2011, also schon vor über 10 Jahren, einer namenhaften Metalcore-Band Venom in Wien gespielt. Aber es kam zur Trennung. Chris fing an zu produzieren, selber Beats zu basteln und sehr, sehr persönliche Themen in seiner Kunst, in seiner Musik zu verarbeiten. Xela V war geboren. Er verarbeitet das Ghetto in seinem Kopf. Themen wie Trauer und Mental Health in seinen Texten. Er hat Features mit namenhaften Künstlern wie Chakusa oder Luna und ist schon als Vorinterpret von namenhaften Größen wie Vega und B-Tight, aber auch Chakusa aufgetreten. 2021 hat er über 1,1 Millionen Streams, 222.000 HörerInnen aus 108 Ländern und seit 2022 mindestens 222.000 plus 1 Zuhörer, denn auch ich bin seit plus minus 2 Monaten ein überzeugter Xela wie Hörer. Das war meine Einleitung ins Gespräch. Chris, vielleicht möchtest du dir noch ein wenig aus deiner persönlichen Warte hinzufügen, den Menschen erzählen, mit wem wir es heute zu tun haben.
Das passt eigentlich erstmal alles so für mich. Da kommt bestimmt gleich noch mehr. Aber du hast das schon gut introduced.
Sehr schön, sehr gut introduced. Ist auch das erste Mal, dass ich mit jemandem aus der Musikbranche spreche hier im Podcast. Versuche ich ja immer auch so ein bisschen persönliche Geschichten, Schnittmengen mit der Materie Stress, Überlastung, Erschöpfungsdepression, Burnout zu präsentieren. Aber schön ist es dann selbstverständlich auch, wenn die Menschen darüber hinaus, zum Beispiel hatten wir schon Menschen, eine Pflegefachkraft aus einer akutpsychiatrischen Einrichtung. Wir hatten bereits mit einer Schlafexpertin gesprochen und mit Mitarbeitern aus dem Vertrieb und Marketing. Und jetzt haben wir hier mit Chris, mit Xela V, einen Künstler, der auch darüber neben seinen eigenen Schnittmengen, über die wir später sehr gerne noch sprechen, werden wir ja über Musizieren, die Musikszene, Kunst zu schaffen, eigene Themen in Kunst verarbeiten, sprechen. Aber vielleicht, Chris, möchtest du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Werdegang, wie so deine ersten Gehversuche mit Musik überhaupt entstanden sind?
Ja, klar. Also ich habe angefangen mit Musik, da war ich so circa 15 Jahre alt. Wollte damals unbedingt in einer Band spielen, weil ich Freunde hatte, die hatten eine Band und ich war bei einer Probe dabei und war komplett geflasht und habe gedacht, okay, das muss ich jetzt auch machen. Und wollte dann damals meine Mutter überreden, dass die mir Turntables kauft, weil ich erst dachte, ich werde DJ, weil ich dachte, ich bin nicht so musikalisch, weil mir LehrerInnen das immer so, oder MusiklehrerInnen das immer so gesagt haben eigentlich. Das war immer mein schlechtestes Fach, komischerweise. Und die hat dann aber gesagt, nee, wenn, dann lernst du ein richtiges Instrument. Dann habe ich Bass spielen gelernt oder ich hatte zumindest Unterricht, weil ich dachte, das ist das einfachste Instrument.
Mm.
Und
aber in E-Bass,
hab dann in der Band gespielt. Genau, E-Bass, 4 Saiten, Grundtöne. Genau, und dann habe ich in einer Band gespielt. Wir haben erstmal so Punk gemacht, also weil es halt einfach war. Und irgendwann ist der Sänger aus der Band ausgestiegen. Ich war am Bass am ehesten zu ersetzen. Und dann bin ich ans Mikrofon gewechselt und dann habe ich auch direkt mit Rap angefangen, weil ich nicht singen konnte. Also habe ich gerappt und geschrien am Anfang nur quasi.
Aber die Band an für sich ist gleich geblieben? Die Besetzung?
Die Band ist gleich geblieben, mit der Ausnahme, dass wir einen neuen Bassisten hatten.
Einen neuen Bassisten.
Genau, der war auch viel besser als ich.
Okay.
Und ich halt dann als Ersatz des damaligen Sängers am Mikrofon.
Und deine Stimme damals, hat die schon ansatzweise von der professionellen, gut sich anhörenden, rockigen, kratzigen Stimme, das ist also jetzt positiv gemeint mit dem kratzigen, die es heute hat?
Überhaupt nicht.
Okay.
Also wenn ich dir jetzt Aufnahmen zeigen würde von damals, man muss auch dazu sagen, wir hatten damals keine gute Aufnahmetechnik. Das ist nicht mehr mit heute zu vergleichen, wo im Prinzip jeder an seinem Laptop einen Hit machen kann.
Oder ja,
theoretisch könnte ich jetzt hier auf meinem Handy könnte ich einen Song produzieren.
Wahnsinn.
Wir hatten damals ein 8-Spur-Gerät und da haben wir dann aufgenommen. Und wenn die 8 Spuren voll waren, dann haben wir das auf eine Spur gebounced und dann hatten wir wieder 7 frei.
Yeah.
So haben wir damals Musik gemacht. Und wenn du da nicht singen konntest, dann hast du es gehört. Und ich konnte nicht singen und die Aufnahmen sind halt auch dementsprechend. Aber ich habe dann irgendwie immer weitergemacht, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Kein besonderes Talent am Anfang gehabt, aber trotzdem einfach so viel Freude daran gehabt, Musik zu machen, dass ich da immer weitergemacht habe, bis ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so, ey, jetzt so langsam kann man sich das echt anhören. Cool.
Und wie viel Zeit ist da zwischen den ersten Gehversuchen und dem, das kann man sich so langsam anhören, vergangen?
Oh, das muss ich mal nachrechnen. Das waren bestimmt so 4 Jahre.
Ah gut, da muss man schon dranbleiben. Also einen Impuls haben, übers Wochenende ein bisschen musizieren in der Garage reicht dafür nicht aus.
Nee. Ich hatte einfach auch einen Dickkopf. Ich wollte das unbedingt machen. Also es gab für mich keine Alternative. Ich weiß noch, damals haben wir unsere Musik in so Foren hochgeladen im Internet. Und ich habe dann nach Kritik gefragt und ich habe das mir letztens mal durchgelesen.
Und?
Da haben halt Leute geschrieben, Alter, hör auf damit, hört sich schrecklich an.
Ah, scheiße.
Stell dir mal vor, ich hätte einfach gesagt, so,
ja, genommen.
Ja, ich habe auch lange gebraucht, um mir sowas nicht mehr zu Herzen zu nehmen.
Hm.
Das ist, wenn man so sehr persönlich da drin hängt. Und auch so persönliche Themen in seiner Musik, heute jetzt in seiner Musik verarbeitet und dann wird das kritisiert, dann ist es sehr schwer, das zu separieren von seiner Persönlichkeit, weil für mich Absolut. Bin ich meine Musik. So, für mich greifst du dann mich als Mensch an.
Xenophobie ist keine Kunst.
Das musste ich, nein, also gar nicht. Das musste ich halt lernen. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn irgendwas handwerklich kritisiert wird, so nach dem Motto, ey, die Stimme ist zu leise auf dem Track oder mach mal hier den Bass lauter im Mix oder so. Das ist was anderes, als wenn mir jemand sagt, so, ey, dein Text ist richtig scheiße.
Ja. Vor allem, weil du ja, wie du gerade eben gesagt hast, die Brücke werden wir gleich noch schlagen. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es okay ist, dass wir auch deine persönlichen Geschichte und Schnittmengen ansprechen. Bei dir zum Beispiel wurde ADHS schon früh diagnostiziert. Du hast auch deine eigenen Erfahrungen mit Depressionen, dementsprechend auch mit Therapien und Antidepressiva, kommen wir sehr, sehr gerne gleich noch drüber zu sprechen, aber wir haben jetzt hier so ein bisschen, das erste Mal hast du jetzt selbst das Gefühl, dass was aus der Mucke was wird, dass man sich das anhören kann, und du bist dann später in eine überregional bekannte Metalcore-Band gekommen, die sich Venom in Wiens genannt hatte. Wie war das Leben als Rockstar?
Ja, das war cool. Also ich war kein Rockstar, aber es war trotzdem cool. Waren damals sehr jung und blauäugig und hatten einfach eine verdammt gute Zeit. Mhm. Also wir waren Freunde und sind heute auch immer noch Freunde. Also ich habe mit eigentlich allen aus der Band damals noch irgendwas zu tun und die sind auch teilweise heute noch bei Xela Vie am Start. Mhm. In anderer Form. Also zum Beispiel der Gitarrist von damals mixt jetzt zum Teil meine Songs, weil er ein Studio hat inzwischen. Und der Bassist tritt live mit mir auf, wenn ich live spiele. Und wir haben damals einen unglaublichen Drive dahinter gehabt und wollten die Welt auf den Kopf stellen. Das war so die Attitüde. Aber irgendwann war das dann auch so, dass der eine oder andere dann weggezogen ist zum Studieren und dann hat das nicht mehr so funktioniert und wir haben auch dann schnell gemerkt, okay, wir haben das mit so einem krassen Ehrgeiz hier angefangen. Es wäre schade, wenn wir das jetzt hier so auslaufen lassen und nur noch so halbherzig machen und dann haben wir das ganze Projekt quasi zu Grabe getragen. Genau. Und behalten das, glaube ich, alles. Also wenn wir heute darüber reden, wir sind alle immer noch so, boah, das war so eine geile Zeit, ey, das war der Hammer.
Aber es ist doch cool, dass ihr es wenigstens so gut abhaken konntet. Aber das Projekt hätte durchaus noch Potenzial und Perspektive gehabt, vielleicht noch weiter durch die Decke zu gehen, als es in den ersten 2 Jahren sich schon ohnehin entwickelt hatte.
Mit meinem Wissen von heute glaube ich das auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eigentlich ganz gute Songs geschrieben, die noch einen Ticken hätten besser sein können, wenn wir einen coolen Producer zum Beispiel gehabt hätten, der uns da ein bisschen beigeholfen hat. Und dieses ganze andere Thema, was noch so dann entsteht, das Drumherum, also ich muss mich um Auftritte kümmern, ich muss irgendwie auf Social Media stattfinden. Damals gab es schon Facebook. Wie mache ich aus meiner Band auch sowas wie eine Marke? Da hatten wir gar keine Ahnung von. Also wir haben einfach, wir haben Musik gemacht, dann haben wir die released und wir haben gehofft, dass Leute das feiern. Das war's. So. Und dann haben wir natürlich mal irgendwo.
Ja. Gibt es den alten Kram auf Spotify?
Ja, klar, kann man sich noch anhören. Einfach Venom in Veins eingeben und da gibt es dann, glaube ich, noch ein Album und eine EP.
Ja, es wird auf jeden Fall alles, wie man dich findet, wird natürlich in den Shownotes dann entsprechend verlinkt sein. Aber jetzt, stimmt, ich glaube, ich hatte sogar ein, zwei Sachen reingehört gehabt bei der Recherche. Ich bin ja erst so vor plus minus 2 Monaten auf deine Inhalte gestoßen. Das war die Single Probleme, hattest du da gerade Release gehabt und dann danach Stimmen, glaube ich.
Ja, genau.
Jetzt, wenn du jetzt zurückblickend denkst, du bist jetzt Mixela, wie würdest du sagen, dass du im Deutschrap beheimatet bist oder eher in einer rock-poppigen Richtung oder in einem Crossover?
Ganz schwierige Frage. Ich weiß das manchmal gar nicht. Ich sehe mich schon als Rapper. Rap ist immer Teil der Musik eigentlich, in irgendeiner Form. Die Art, wie ich schreibe, ist Deutschrap. Dennoch habe ich einen anderen Background. Also bei mir früher in der Schule war das so, damals war das noch so, da hast du entweder Hip-Hop gehört oder Rock.
Ja, bei uns auch.
Und da hast du das auch erkannt. Also du hast gesehen, Rock oder Punk oder Metal, Hip-Hop an der Kleidung. Du musstest dich gar nicht mit den Leuten unterhalten. Und ich war nicht Hip-Hop damals.
Okay.
Also ich war eigentlich der Typ, den die Hip-Hopper verkloppt haben. So.
Okay, alles klar.
Weil ich hab's trotzdem gehört. Und heute ist es ja so, dass Genre gar nicht mehr so eine krasse Bedeutung hat. So, Sheeran ist jetzt gerade bei den Brit Awards mit Bring Me the Horizon aufgetreten. Das ist so eigentlich voll normal, dass Künstler das machen. So, und damals war das noch nicht so. Deswegen ist mein Background ist eigentlich Rockmusik, aber alles an mir, wie ich Songs schreibe, ist Hip-Hop.
Okay, cool. Ja. Aber du bist auch, habe ich gesehen, wo ich mir dafür vielleicht ein bisschen Verständnis fehlt, du schreibst deine Songs, hast du gerade gesagt, selber. Du bist auch Producer und du bastelst Beats selber und du spielst auch mit Freunden und anderen Musikern die Tonspuren selbst ein, also die Instrumente spielt ihr ein. Das heißt, du machst einen Song von A bis Z selber?
Nicht mehr. Und auch nicht immer. Also ich produziere viele Sachen, die ich release selber. Ich habe aber dann, als ich wieder mehr in diese Rockrichtung gegangen bin, gemerkt, okay, ich spiele nicht so gut Gitarre. So, ich brauche Hilfe. Ich brauche auch mal Einflüsse von außerhalb, weil wenn ich immer nur alleine hier im Zimmer sitze und recorde so, es gibt halt gute Leute, mit denen kann man zusammenarbeiten. Mhm. Was ich selber mache, sind immer meine Texte eigentlich, aber ich produziere mit unterschiedlichen Leuten dann zusammen Und manchmal mache ich es auch immer noch komplett alleine. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist das Schöne, wenn man alleine ist. Da ist man so frei. Und ich habe das große Glück, ein Umfeld zu haben, wo viel Talent ist.
Mhm.
Und wo die Leute auch gerne Musik mit mir machen anscheinend. Und ja, das ist dann echt von Song zu Song unterschiedlich.
Ja. Bevor wir gleich so ein bisschen auf deine Textfindung zu sprechen kommen, die Frage grabe ich schon mal vorweg, hilft es dir, alleine zu sein für deine Texte? Weil du hast auch gesagt, viel Trauer, viel Ghetto in deinem Kopf, Sinnhaftigkeit, Mental Health und sowas. Bist du dann alleine am kreativsten, weil du dich mit dir selbst auseinandersetzen kannst?
Das war ganz lange so, dass ich aber alleine am besten geschrieben habe und in dieser Session-Situation, also du brauchst jetzt einen Part, mach mal hier innerhalb von einer halben Stunde so, mach mal was, war ich gar nicht gut. Ja. Inzwischen, dadurch, dass ich das immer häufiger jetzt auch mache, dass ich mit anderen im Raum sitze und zusammenschreibe, macht das jetzt nicht mehr so den großen Unterschied. Wenn ich jetzt ein richtig deepes Ding mache, dann schon eher wirklich, also wie man sich das vorstellt, nachts alle schlafen und ich sitze am Küchentisch und schreibe den Text, aber ich schreibe auch viel so mit anderen Leuten, dann, wenn die dabei sind und je nachdem.
Ja, okay, cool. Dann ist aber Venom in Veins zu einem Ende gekommen. Du hast erzählt, warum. Und auf deiner Homepage oder auf deiner Künstlerpage steht dann Xela, wie war geboren. Magst du uns ein bisschen was erzählen, wie dann auch ein bisschen der Stilwandel wieder zurück halt zu Rappigen, aber auch mit Rock-Elementen kam und dann auch, dass sich die Inhalte wieder geändert haben, hin zum Deepen, hin, dass du auch deine eigene Persönlichkeit und deine Erfahrungen verarbeitet hast?
Ja, also ein großes Problem bei Venom & Veins für mich persönlich war immer, dass ich sehr viel Wert auf Texte gelegt habe, die dann keiner verstanden hat. Also wir haben ja nicht nur gesungen, wir haben auch geschrien. Ich habe super viel Arbeit in die Texte gemacht und gesteckt und am Ende
einen weggekreischt.
Hätte ich auch Kauderwelsch irgendwie schreien können, hatte ich so manchmal das Gefühl. Deswegen war für mich auch ganz schnell klar, ich will was auf Deutsch machen.
Mhm.
Und gleichzeitig habe ich schon so während Venom & Veins immer so ein bisschen produziert, Beats für mich gemacht. Großer Hip-Hop-Fan und in Venom & Veins auch schon teilweise, wir hatten so Rap-Songs, also jetzt nicht Hip-Hop-Songs, aber wir haben Songs, wo es Rap-Parts gab. Und dann war es eigentlich klar, okay, ich will alleine jetzt Musik machen, ich kann ein bisschen produzieren und ich will was auf Deutsch machen. Ein bisschen rappen, dachte ich damals, könnte ich auch. Das musste ich dann auch später noch lernen, dass da auch meine nächsten Schritte gehen.
Ja.
Und dann war klar, okay, ich mach jetzt Deutschrap alleine.
Mhm.
Ist das entstanden?
Okay. Und dass du dich thematisch verändert hast, hat es da, ich sag mal, einen Trigger für gegeben oder hast du zu dem Zeitpunkt schon aus deiner Vorerfahrung, du hast gerade eben zum Beispiel gesagt, die Lehrer haben dir immer beigebracht, dass du nicht musikalisch wärst. Das sind ja auch so klassische Glaubenssätze, die man als Kind von normalerweise meistens seinen Erziehungsberechtigten, aber natürlich auch von anderen Personen, von Pädagogen, von irgendwelchen Sporttrainern, vielleicht vom Dorffahrer oder sowas, ja eingepläut bekommt und das in einem Schwamm in sich aufsaugt. Cool natürlich, dass du es dann geschafft hast, dich zu emanzipieren, deine eigenen Erfahrungen gemacht hast und das ist mir scheißegal, ob ihr sagt, dass ich musizieren kann oder nicht. Ich mache das jetzt einfach. Oder du hast auch gesagt, dass ihr dann als 5 Freunde da zusammen das gemacht habt. Das ist so ein richtig geiles Ding mit Zusammenhalt bauen. Ihr habt das gemacht, worauf ihr eigentlich Bock hattet. Das ist ja dann so ein bisschen weggekommen und die Frage, die ich mir jetzt stelle, hast du die Schnittmengen, die du zum Beispiel auch mit depressiven Erscheinungen und sowas hast, erst dann in dieser Zeit auch entwickelt, dass die dann deinen Stil der Musik verändert haben oder hast du auch schon durchaus als Heranwachsender die Sachen mit vorangetragen?
Also ich habe auf der einen Seite, habe ich mich selber immer hingezogen gefühlt zu Musik, die tiefer geht und diese Art von Themen bespricht. Ich bin gerade als Heranwachsender, wenn man mit all diesen Problemen zu kämpfen hat, dann will man sich verstanden fühlen. Und oftmals ist es dann, oder bei mir war es dann die Musik, die mir das Gefühl gegeben hat. Und ich habe dann zwar bei Venom & Veins auch persönliche Texte geschrieben, aber auch sehr viel gesellschaftskritisches Zeug. Mhm. Und auch so typisches, ach, Beziehung ist gescheitert, darüber schreibe ich. Ich habe jetzt Liebeskummer, darüber schreibe ich einen Song. Xela V war nicht so geplant, dass es in eine Richtung geht, wo ich jetzt auch irgendwie so von außen so wahrgenommen werde als jemand, der viel über Themen wie Depression, Trauer, seine eigenen Erfahrungen mit ADHS und so weiter und so fort spricht. Da Es war so, dass 2018 ist mein Vater gestorben. Ja. Und ich bin, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so gelernt hatte, über Probleme zu sprechen. Mhm. Und konnte das auch nur über Musik. Also ich konnte nur Texte schreiben. Ich war damals bei einer Therapeutin, die hat mir gesagt, so schreib das alles mal auf. Und dann habe ich gesagt, ich mach das. Ich schreibe meine eigenen Songs jetzt hier. Und ich glaube, dass mir das unglaublich geholfen hat zu dieser Zeit, dass ich diese Möglichkeit hatte, Songs zu schreiben. Mhm. Und dann, als ich diese ersten Songs dann veröffentlicht habe, ist auf einmal was passiert, dass Leute gesagt haben, ey, mir geht's genauso. So, und mir dann bei Instagram geschrieben haben, boah, ich habe hier gerade deinen Song so und so gehört und ganz krasse Sachen. Also kriege ich heute noch. Mhm. Das größte Geschenk. Und dann habe ich über die Musik eigentlich gelernt, zu kommunizieren.
Ja.
Auch außerhalb meiner Songtexte. Weil in dem Moment, wo du explizit was in einem Song sagst, ist es draußen. Du kannst, natürlich hätte ich sagen können, so, das ist eine Kunstfigur, das stimmt jetzt nicht, so, lass mich damit in Ruhe, aber du wirst irgendwann damit konfrontiert. Es werden Leute hören. Es werden auch Leute hören, die deine Freunde sind und deine Familie wird es hören. Und dann musst du, oder ich, was ich zumindest gemacht habe, ist, ich habe dann artikuliert, ja, ey, ich habe hier Probleme. So, das, ja. Ich habe wirklich das Trauerthema, ich habe das wusste ich zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht. ADHS, das waren damals immer Depressionen, die diagnostiziert wurden. Mhm. Und dann habe ich gelernt, okay, ey, krass, wenn ich mit meinen Freunden darüber rede, dann vielleicht liegt das daran, dass ich so coole Freunde habe.
Ja.
Dann hören die mir zu. Das gibt mir was, das bringt mir was. Und krass, die haben auch Probleme. So, und das ist über die Musik tatsächlich gekommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wenn ich keine Musik machen würde, dass ich da so so weit jetzt schon wäre.
Du hast also über die Musik die Fähigkeit gefunden, also Sprachfähigkeit, wenn man so möchte, erlangt.
Genau.
Genau. Und du hast auch festgestellt, dass du ganz offensichtlich nicht alleine mit solchen Themen bist. Es ist krass, wenn Leute einem Rückmeldung geben. Bei mir ist es jetzt nicht in so einem Ausmaß, ich bin jetzt kein Musiker mit keine Ahnung wie viel zig Millionen verkauften Tonträgern oder sowas, aber hier und da kriege ich natürlich auch mal Feedback und sowas. Und das ist immer sehr, sehr schön zu hören, wenn die Menschen einem Rückmeldung geben. Keine Ahnung, ich habe 2 Monate auf meinen Therapieplatz gebracht, ich habe dabei deinen Podcast gehört, mir unglaublich viel geholfen, ist sehr, sehr wertvoll, was du machst. Und ist dann diese Rückmeldung von dir aus der Community, ist das auch mit ein Motivator, dass du weiter dich bestärkt fühlst, in diese Richtung zu gehen?
Ich mache das nicht nur deswegen. Also natürlich ist das ein Geschenk, wenn Leute dir sagen, du hast da einen Text geschrieben und ich verbinde da was mit, das macht was mit mir und es hilft mir vielleicht sogar. Wenn ich diese Probleme aber nicht hätte, dann würde ich da nicht mehr drüber schreiben. Also, ich habe jetzt auch zuletzt mal ein paar, für meine Verhältnisse, richtig positive Sachen angefasst, so. Und das ist auch okay. Ich muss jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass ich für immer über Depressionen schreiben muss, ja. selbst wenn ich sie gar nicht habe. Mhm, ja. Das Ding ist halt, dass bei mir so ist, dass das in Phasen kommt und ich dann meistens in den guten Phasen über die schlechten schreibe. Dann fange ich an zu reflektieren. In den schlechten Phasen selber schreibe ich dann meistens gar nichts. Mhm. Aber das läuft dann in Wellen und Und jedes Mal lernt man was dazu, reflektiert immer wieder und dann geht der Stoff eigentlich auch nie aus.
Ja, genau. Darf ich fragen, wie häufig diese Phasen kommen und wie fühlst du dich dann, wenn so eine Phase reinkickt?
Ich würde mal sagen, ich habe so 2-3 Mal im Jahr habe ich so Phasen, die dann 1-2 Monate andauern. Die ich auch inzwischen, da habe ich auch einen Song drüber geschrieben, der heißt Winter, dieses Gefühl, wenn du merkst, das passiert jetzt bald wieder. Und ich bin so, dass ich halt in Phasen, wo es mir gut geht, wahnsinnig produktiv bin. Also wirklich von morgens bis abends arbeiten kann, am Wochenende Musik machen kann im Studio und mich danach zu Hause noch hinsetze und noch einen Text schreibe und telefoniere und Dinge erledigen kann. und mich dabei gut fühle. Und irgendwann merke ich, okay, jetzt ist Sonntag, ich will einfach nur hier liegen und dass der Tag vorbei ist. So, und ich hoffe dann, dass das am Montag dann nicht mehr so ist. Und manchmal ist das dann am Montag auch nicht mehr so. Aber wenn es dann mal so ein paar Tage in Folge so dunkel ist, und dieser Antrieb, den ich vorher so krass verspürt habe, weg ist, dann weiß ich, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich da vielleicht gewisse Dinge, die ich gelernt habe, anwenden muss. Wo ich vielleicht auch Medikamente brauche. Ja.
Und die Dinge, die du gelernt hast, hast du dich 2018 dann zum ersten Mal in therapeutische Hilfe in Anspruch genommen oder waren das schon Sachen, die du auch als Jugendlicher vorher in
Anspruch genommen hast? Ich glaube, ich war das erste Mal in Therapie 2013. Das war eine Therapie, die ich abgebrochen habe. Und ich weiß nicht, wie viele Therapien ich dazwischen gemacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war für mich auch schwierig, so Dinge zu Ende zu bringen, ganz lange. Mhm. 2013 war das erste Mal, dass eine Psychologin zu mir gesagt hat, ey, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Sie, oder haben Sie schon mal was von ADHS gehört? Und ich habe damals gesagt, nee, das ist es nicht. Das macht doch gar keinen Sinn bei mir. Ich komme noch klar.
Ja.
Und ich wusste damals überhaupt nicht, wie das Krankheitsbild ist. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung von dem, was es ist. Und habe das dann so abgetan.
Ja.
Und Jahre später habe ich einen Podcast gehört.
Okay.
Ja. Echt? Und da ging's um ADHS bei Erwachsenen. Und das war so, okay. Ey, das war ein erleuchtender Moment. Weil da wirklich, also das war, als würde jemand mich beschreiben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Therapie gemacht mit Depression, Angststörungen, Panikattacken, Trauer, alles Mögliche. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ey, das könnte sein.
Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Auch viele Leute, die wahrscheinlich zuhören, werden das wahrscheinlich auch können, wenn ich das einwerfen darf. Ich habe ja auch plus minus 6 Jahre lang verschiedenste neurologische Symptome in verschiedensten Intensitäten, teilweise so krass, dass ich mich gewundert habe, wie kann das einem Menschen eigentlich widerfahren, der läuft noch auf seinen 2 Beinen durch die Gegend. Und da ist man auch bei dem Arzt, hier, mach das und die Bemühungen und denkt, könnte es das sein, sowas. Aber wenn dann sowas kommt wie, oh ja, das macht durchaus Sinn, das kann wie so eine krasse Erkenntnis sein. Und es ist auch immer so, glaube ich, wenn man hat nicht immer den allerbesten Draht zu allen Therapeuten auch. Ich habe auch rückblickend Therapeuten gehabt, wo ich gedacht habe, also was hast du da gelabert? Warum bist du in diese Richtung mit mir gegangen? Bist du nicht entsprechend ausgebildet, um mit jemandem wie mir umzugehen? Aber da habe ich auch die Erfahrung rausgenommen, dass wenn es mit einem Therapeuten aus welchem Grund auch immer nicht klappt, dass man das durchaus auch beenden kann. Aber man sollte halt auch durchaus, wenn man den Bedarf verspürt, dass man alleine nicht zurechtkommt, dann auch trotzdem sich vertrauensvoll dann halt in den nächsten Therapeuten halt anwenden. Denn früher oder später
wird man dabei sein. Ich hatte mal einen Therapeuten, das ist eine ganz witzige Anekdote im Nachhinein, da bin ich hingegangen und dann hat man ja meistens ein Erstgespräch, wo man dann schon mal so erzählt. Ich habe mich offenbart, habe sehr viele Dinge erzählt, die ich meinen besten Freunden nicht erzählt habe. Das war ein krasses Erlebnis für mich und dann bin ich 2 Wochen später wieder da und er weiß nicht mehr, wie ich heiße.
Ach, scheiße.
So. Und der guckt mich an und denkt, wer ist das denn jetzt nochmal? Ich denke mir so, Alter, hast du dir keine Notizen gemacht oder was? Ja. Ich bin selber ein verpeilter Typ, aber ich bin halt auch kein Therapeut. Und Shit. Der gleiche Therapeut ist mal eingeschlafen.
Oh nein, hör auf, Mann.
So, ich will jetzt ich will keine Angst vor Therapeuten machen. Aber in dem Moment war für mich klar, beendet. Ich erzähle dir nichts mehr. So, du hast es gar nicht verdient, dass ich dir das alles hier erzähle. Ja. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch schon eine richtig gute Therapeutin, die mir wahnsinnig geholfen hat, nach dem Tod meines Vaters und mich da wieder richtig auf die Beine gebracht hat.
Als du das jetzt gerade gesagt hast, ich hatte auch eine super ähnliche Situation gehabt. Die Dame war schon ein bisschen älter, aber um Himmels Willen hat er viel Lebenserfahrung. Und ich kam auch dahin und habe im Gespräch angeknüpft an die Session davor, die ich auch aus eigener Tasche bezahlt hatte und jetzt nicht gerade geschenkt war. Und da guckt die mich so an und sagt, wovon redest du jetzt noch gleich? Und die wollte mit mir praktisch nach links gehen, aber ich habe gesagt, wir sind aber in der Ausfahrt rechts das letzte Mal gestoppt. Und überlegt die so, Ach ja, stimmt ja. Da habe ich mir auch gedacht, ey, hör auf. Wahnsinn. Wie kann das sein, dass wir letztes Mal 5-6 Stunden am Stück miteinander gesprochen haben und du weißt jetzt gar nicht mehr heute, wo wir fortfahren sollen und so. Das, da war ich was enttäuscht. Aber schön, dass du sagst, dass du das nicht alles madisch reden willst. Du hast gesagt, du hast dann entsprechende Sachen gelernt, die du zur Anwendung bringen kannst, wenn du dann merkst, dass ein Winter hereinbricht. Was sind das für Sachen, die dir dann in depressiven Episoden helfen?
In erster Linie mal die Erkenntnis, dass das auch okay ist. Also es ist okay, wenn es mir heute nicht gut geht. Es ist okay, wenn ich heute nur hier liegen möchte. Und ich muss mich dafür nicht selbst geißeln und ich muss mir nicht einreden, dass ich ein disziplinloser, fauler Sack bin, sondern es ist absolut in Ordnung. Und wenn das morgen immer noch so ist, dann ist das auch absolut in Ordnung. Und es ist auch absolut in Ordnung, wenn ich darüber spreche und mich offenbare oder wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich versuche, einen Therapieplatz zu bekommen. Die Akzeptanz, dass das ein Teil von mir ist. Das war mit das Wichtigste, was ich auf diesem Weg gelernt habe. Da auch nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Das ist auch gerade, wenn du Musik machst und Instagram, du postest ein Bild, das bekommt Likes. Du bringst einen Song raus, der bekommt Streams. Ich mache jetzt ein Crowdfunding, da geben Leute Geld. Wie viel? Und das sind ja Zahlen. Da könnte man ganz schnell sich dran messen. So,
ja.
Wie viel habe ich denn da? Wie viel bin ich wert? Und wie viel sind die anderen wert? Und warum bin ich nicht so viel wert? Und einfach zu erkennen, ich habe meinen Wert als Mensch, so oder so. Es ist vollkommen egal. Ich könnte jetzt ein Bild posten, das bekommt kein Like. Es ändert nichts. Es ändert auch nichts, wenn das 500 oder 1000 bekommt. So, also Selbstakzeptanz, ganz, ganz wichtig. Und nicht hart mit sich ins Gericht gehen und Dinge auch einfach mal so sein zu lassen, wie sie sind. Das ist halt auch Social Media, du bekommst das Gefühl, alle haben nur einen guten Tag. Immer.
Ja.
So. Und dann sitzt du da und denkst dir, ja, gut, meine Woche war scheiße, jetzt ist Wochenende und irgendwie geht's mir immer noch nicht gut. Ich habe gar keine Lust, in Urlaub zu fahren. Ich habe auch gar keine Lust, abends in die Kneipe zu gehen. Ich will hier einfach sitzen und meine Nachos in die Käsesoße reindippen. Und nicht einen gesunden Salat essen heute.
Ja.
So, okay. Wenn das ist, was mich heute glücklich macht, dann ist das.
Sehr, sehr, sehr wichtige Punkte, die ansprechen. Akzeptanz für die Situation aufbringen ist mit eins der wichtigsten Sachen. Denn nicht viel zu selten ist halt das sehr, sehr schambehaftet auch über solche Sachverhalte zu sprechen. Abgesehen davon, dass man natürlich auch versucht, sein Außen zu täuschen, eine Maske aufzusetzen, täuschen natürlich ganz speziell natürlich Menschen im Burnout natürlich auch sich selber bis zu dem Zeitpunkt, wo es einfach gar nicht mehr geht, die Maske förmlich zerbricht und dann sehr, sehr häufig auch im Zusammenbruch auf mentaler, körperlicher und geistiger Ebene dann stattfindet. Sehr, sehr gut, dass du das auch noch angesprochen hast und natürlich nicht die Selbstgeißelung, wie du das gesagt hast, sich die Freiheit einzuräumen, dass es einem jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht gut geht und unter Umständen, dass man hier auch Hilfe braucht, um ganz einfach aus dem Loch wieder rauszukommen. Social Media ist Social Media, das höre ich auch immer wieder im Gespräch, im 1:1 Gespräch mit meinen Klienten und Klientinnen, ist eine riesengroße Sache, zum einen ein riesengroßer Zeitfresser, eine riesengroße Sache, dass wir uns mit Einflüssen von 24/7 abballern mit keine Ahnung was für Sachen und dann natürlich noch die Komponente der Rückmeldung. Das ist genau wie du sagst, in dem Augenblick der Crowdfunding übrigens, dein nächstes Album Vertigo ist scheinbar in der Mache, da machst du jetzt Crowdfunding. Ich habe heute mir auch noch eine Xylavi-Tasse gesichert.
Die, oh, dankeschön.
Die Links, wie man dich da unterstützen kann, sind natürlich auch nochmal in Shownotes. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, in dein Album Vertigo, womit wirst du, ist das eigentlich schon von der Konzeption her komplett erstellt? Und es geht jetzt um die Songs mit Leben zu füllen oder wirst du auch inhaltlich da noch Input liefern?
Also ich habe jetzt so 5-6 Songs, Demos. Und ich habe aber gemerkt, das sind keine Singles für mich. Das gehört alles zusammen und eigentlich soll das ein Album werden. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, was brauche ich alles für ein Album? So wie ich das gerne hätte, wir müssen ins Studio gehen, Instrumente recorden. Wir können das nicht alles zu Hause machen oder ich kann es nicht alles zu Hause machen. Ich will, dass das am Ende gut klingt. Und ich will ein geiles Musikvideo dazu machen Und ich will das auch, dass Leute was davon mitbekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das kann ich momentan einfach nicht selber finanzieren.
Ja.
Und da ist die Idee dann für ein Crowdfunding entstanden.
Ja, schön, Crowdfunding, super, super coole Sache. Und ich sehe auch immer, deine Xela Familia, wie du deine Fanbase nennst, ist auch eine sehr, sehr, wie sie aussieht, verbundene und treue Gefolgschaft. Und da finde ich auch sehr cool, wenn Künstler wie du dann auch was mit Mehrwert den Leuten anbieten oder sowas upfront zu finanzieren. Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir auch darüber gesprochen, dass du auch noch einer anderen beruflichen Tätigkeit nachgehst und du also dementsprechend musizieren, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht hauptberuflich machst. Wie gelingt dir da zuweilen der Spagat aus Belastung, weil ich weiß ja auch, allein so einen Podcast hier aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, bei Social Media zu promoten, wie viel Zeit das ist, und Musik, Stück Kunst zu machen, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit bedürfen. Wie gelingt dir da immer der Spagat und wie wirkt Stress auf dich?
Also klar, ich habe einen Job, Vollzeit, und der hat Prio 1 und muss das auch haben. Und die Frage ist halt, jeden Tag kann ich nach Feierabend mich noch um andere Dinge kümmern. Habe ich da heute die Kapazitäten für? In 99% der Fälle habe ich die Kapazitäten dafür und möchte die auch haben. Und dadurch, dass die beiden Sachen, die haben so wenig miteinander zu tun. Da werden andere Teile in meinem Gehirn beansprucht. Also ich habe einen Bürojob, 9-to-5, und arbeite sehr viel mit der nicht kreativen Gehirnhälfte.
Ja.
Sagen wir es mal so. Und deshalb kriege ich das eigentlich ganz gut hin, dass ich beides machen kann und das eine auch ein Ausgleich ist vom anderen. Ich glaube, dass sich das gegenseitig befruchtet.
Okay, sehr gut.
Und natürlich ist es manchmal so, dass du dir denkst, was ist die ganze Woche? Ich habe nicht einmal einen Moment für mich selber gehabt, also für einfach mal nichts tun. So. Und aber in den guten Phasen, ich bin tatsächlich so, wenn ich was zu tun habe, wenn ich eine Aufgabe habe, wenn ich mich mit Leuten treffen kann, kommunizieren kann, also irgendwie nicht in mir selber drin bin, zu lange, dann geht's mir gut.
Ja.
So. Und deshalb kriege ich das eigentlich, würde ich sagen, ziemlich gut hin.
Hast du, weil natürlich auch Entspannung, Regeneration bei uns auch immer wieder ein Thema ist, hast du Entspannungstechniken oder Methoden, die du regelmäßig zur Anwendung bringst?
Ich weiß, also was ich zum Beispiel mache, oder ja, eigentlich auch nicht mehr so häufig, wie ich es machen sollte, ist, dass ich nach dem Aufstehen mir so 10 Minuten Zeit lasse, einfach da zu liegen. Das hört sich jetzt, ich weiß nicht, ob sich das sehr esoterisch anhört, aber ich will den Körper spüren, wahrnehmen,
ja, sehr atmen. Cool.
Und so in den Tag zu starten, ist was ganz anderes als aufzuwachen, der Wecker klingelt und direkt, oh, okay, was geht ab hier? So Handy raus. Ja. Und das macht einen Unterschied. Die ersten paar Minuten, wie du in den Tag startest, kann, glaube ich, den ganzen Tag beeinflussen.
Das kann sehr gut sein.
Das denke ich das und das funktioniert für mich. Was ich momentan viel zu wenig mache, ist Sport. Eigentlich hilft es mir auch, mal eine halbe Stunde, 45 Minuten draußen laufen zu gehen oder so, um den Kopf frei zu kriegen. Beim Laufen guckst du nämlich auch nicht aufs Handy in der Regel.
Ja.
Aber
manch einer wird beim Laufen natürlich Xelavi pumpen und ist dann dementsprechend. Ich muss feststellen, wenn ich mit Musik laufe, laufe ich schneller. Und gerade Menschen, die leistungsorientiert sind, finden es natürlich geil, schnell zu laufen. Aber wenn ich wirklich ohne Musik laufe, dann kann ich wieder viel mehr so aufs Außen, auch so ein bisschen so durch die Weinberge, so bei uns auf die Stadt, wenn sie abends beleuchtet ist, runtergucken, dann kann ich das viel mehr auch genießen. Aber was du sagst, den Tag zu starten, die Weichenstellung direkt morgens vorzunehmen, ist super wertvoll. Und einfach mal das Handy auch auszulassen, ist auch eine super sinnvolle Sache. Und vor allem Connection zu seinem eigenen Körper herzustellen. Weil viele Menschen, die natürlich im Dauerstress sind, haben voll die Connecte zu sich selbst, ihrem Körper und ja auch ihrem Inneren, ihren eigenen Wünschen und sowas absolut verloren. Du hast vorhin, das möchte ich noch einmal ganz gerne kurz aufgreifen, hast gesagt, die Therapeutin hat gesagt, ja, schreiben Sie doch Ihre Sachen mal auf. Und dann sagst du, ja, ich schreibe hier Songs und so, dass sie das auch sehr, sehr geholfen hat. Das ist auch eine Sache, die, ob man es jetzt Tagebuch oder Neudeutsch Journal nennen möchte, selbst wenn man das überhaupt nicht mehr liest und irgendwie weiterverwertet, ist eine super gute Sache. Ist Musik für dich auch Therapie, und ich würde hier gern noch ein Zitat reinschmeißen von Genetik, die kennst du ja wahrscheinlich aus dem Saarland, die sagen oder haben in einem Track gesagt, Musik ist Therapie, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht und warum sind Jimmy Kurt und Amy draufgegangen?
Das ist heavy.
Sorry ist das, glaube ich, ein sowieso ziemlich krasser Track.
Die sagen das, glaube ich, auch, also Musik ist Therapie ist hat man schon oft gehört von vielen KünstlerInnen. Mhm. Das sagen viele. So. Ja. Und so banal das klingt, würde ich es trotzdem auch so sagen.
Okay.
Eine Form der Therapie. Das ersetzt wahrscheinlich nicht das Gespräch mit einem mit ausgebildeten TherapeutInnen.
Mhm.
Das wahrscheinlich nicht. Aber es kann hilfreich sein, Dinge einfach aufzuschreiben. Und dann muss es vielleicht gar nicht Musik sein, sondern dann kann es auch, wie du sagst, ich schreibe das jetzt auf einen Zettel oder ich schreibe das in mein Tagebuch oder ich schreibe es in einen Zettel und danach verbrenne ich das. Mhm. Ich lasse es einfach mal raus. So, ich glaube, darum geht's. So. Und was dann bei der Musik, wenn du die veröffentlicht noch dazukommt, ist, dass du halt in Dialog treten kannst mit Menschen. Und dann kann Musik Therapie sein für mich, wie wenn ich sie mache, aber auch für jemanden, der sich das anhört.
Mhm.
So. Und der zweite Aspekt in diesem Zitat ist natürlich, dass wir auch gerade in den, ja, so in den letzten Jahren, sind ja auch Idole von mir dann gestorben und dann kam hinterher raus, oder man wusste es schon vorher, dass die unter Depressionen gelitten haben,
ja.
oder Suchtprobleme und so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob KünstlerInnen da einen Hang zu haben, eher als normale Menschen, weiß ich nicht. Bei denen fällt es aber vielleicht auch eher auf.
Ich bin auch kein Künstler, deswegen kann ich da nicht mitgehen. Aber eine Sache, die ich mir da vielleicht auch noch vorstellen könnte, ist, dass halt die Rahmenbedingungen einer Musikindustrie und vielleicht auch die Erfolg mit sich bringt, gegebenenfalls solche sowas auch verstärken kann. Ich weiß nicht, wie ich mit umgehen würde, wenn ich mit Anfang 20 oder so auf einmal Multimillionär wäre und auf jeder Party unterwegs wäre und hier so Highlife hätte machen können. Sind die Rahmenbedingungen von der Musik auch was? Du bist ja eine One-Man-Show und du hast natürlich Leute, Netzwerke, mit denen du zusammenarbeitest, oder hast du auch zum Beispiel eine Art Label oder Vertriebspartner und so, die an dich Anforderungen stellen, sei es jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, Spotify als Streaming-Plattform, dass man sich da als Künstler auch teilweise verbiegen muss, auch wenn man denkt, ich habe meinen persönlichen Winter gerade und möchte nur meine Nachos und die Käsesoße reindippen, aber jetzt Spotify, Vertrieb, Manager, Live-Auftritt, was weiß ich.
Spotify ist ein Thema, auf jeden Fall. Spotify, man weiß, dass auf Spotify eine bestimmte Art von Song besser funktioniert als eine andere Art von Song. Und die Frage ist halt, möchte ich mich dem fügen?
Mhm.
Wie sehr möchte ich mich dem fügen? Und wenn ich das nicht mache, komme ich damit klar, dass ein Song zum Beispiel mal nicht funktioniert einfach.
Mhm.
Was macht das mit mir? Kann ich mich darauf einstellen vorher? Ich versuche aber externen Druck, also von anderen Menschen, versuche ich echt, wenn ich merke, das passiert, versuche ich da ganz schnell einen Riegel vorzumachen.
Ja, cool.
Ich will nicht sagen, dass das nicht in der Vergangenheit, dass ich nicht in Situationen war, wo ich dachte, oh, Mist, okay, der findet das alles kacke, scheiße, muss ich das jetzt anders machen? Und dann, ich bin auch so, ich liege dann abends im Bett und denke mir, oh Gott, jetzt musst du nochmal von vorne anfangen. Weil er 5 Sekunden meine Songs nicht gut fand. Natürlich hast du Situationen, wo du Leuten Songs vorstellst. So, ob das jetzt ein Label ist oder Veranstalter.
Mhm.
Und dann kann es vorkommen, dass sie sagen, nee, sowas, was du machst, das suchen wir gar nicht.
Ja.
Oder noch viel schlimmer, gefällt uns nicht.
Ja.
Das ist, da muss man lernen, mit umzugehen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, schaffe ich inzwischen viel, viel besser als noch vor ein paar Jahren, aber ich habe immer wieder trotzdem auch Punkte, wo ich das nicht einfach Kritik sein lassen kann.
Mm. Ja, das ist natürlich auch eine Kunst, Sachen nicht zu personalisieren, sondern zu depersonalisieren, wie man sagt, aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass Xela wie halt keine Kunstfigur ist, die du abends irgendwie in den Kleiderschrank hängst und am nächsten Tag wie ein
Kostüm. Das Fasching-Kostüm, das Bushido-Fasching-Kostüm.
Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber genau das hat mich jetzt auch unterbewusst inspiriert. Ich muss sagen, ein absolut großes Hobby von mir ist, vielleicht weiß das auch nicht jeder von den Zuhörern hier, ist Deutschrap-Gossip mitzuverfolgen.
Ich habe das Hobby auch.
Ich verbringe so viel Zeit mit Interviews und weiß der Teufel was.
Oh Gott, ja. Ah, ich ziehe mir alles rein. Also nicht alles. Aber also zum Beispiel das ganze Bushido-Ding und also da bin ich komplett, da bin ich Experte. Also
ja, ich auch absoluter Experte. Ich komme mir manchmal sogar schon vor, als würde ich diesen scheiß Prozess selbst erzeugen. Ich gucke immer, die Cynic macht Augensachen, die Roos sagt natürlich.
Ja, alles. Also
auch immer ab, wenn Roos sagt, oh hier Fliss ruft, dann nimmst du dran gehen
und so. Ja, Flair Call.
Ja, genau. Ich feiere es total ab. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist, da ist so diese, wir hatten im Vorgespräch schon besprochen, wie geil das war, wenn man sich früher eine CD gekauft hat, keine Ahnung, für 25 Mark und die dann hoch und runter gehört hat. Aber im Internetzeitalter feiere ich total, dass Musik auch entertainen kann außerhalb der Musik und dass man genau so einen Kram dann halt, auch man hat so eine andere Bindung zum Interpreten, zum Künstler, finde ich.
Ja, manchmal ist das aber auch nicht so gut, finde ich.
Fluch und Segen.
KünstlerInnen, dass ich die fand ich so lange gut, bis ich die in einem Interview gesehen habe.
Ah, scheiße. Ja, das kann natürlich
gerade im Deutschrap, da gibt's ja Leute, hab ich zum Beispiel als Fan früher immer gesagt, ja, gut, das ist eine Kunstfigur, ganz klar. Und in echt super intelligenter Typ wahrscheinlich. Mhm. Und irgendwann setzen sie sich dann ins Interview und du merkst, nee, Moment mal, er meint das ernst. Und dann wird's schwierig, den weiterzuhören. So. Ja. Dann ist es mit Kunstfreiheit dann nicht mehr getan.
Ja, kommt natürlich drauf an, was dann in der Kunst dann natürlich transportiert wird. Und gerade Deutsch-Rap kann dann natürlich auch Themen bedienen, die dann sehr, sehr kritisch sind. Aber wenn wir mal auch ehrlich sind, ich habe früher auch viel Punkrock und sowas gehört oder auch teilweise, was dann in Metal bedient wird und so. Das sind ja dann, das sind Texte und Inhalte, die dann bei denen das dann okay ist. Da guckt jetzt nicht jeder so hin. Aber halt Deutsch-Rap ja momentan, glaube ich, die von den jungen Menschen am meisten gehörte Form von Kunst ist, sondern natürlich auch Pädagogen und vielleicht auch Zensurstellen, weiß der Teufel was mit und wissen ja, dass das in die Ohren der Menschen, der Kinder
einhält. Ja, also so Themen wie Sexismus zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was Deutschrap exklusiv hat. Na, auch absolut. Nicht in der Kunst, also wenn du dir so 80s Metal-Bands wie Motley Crue anhörst, absolut, also ich finde die Musik auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich habe mich da früher nicht mit auseinandergesetzt, worüber singen die eigentlich, aber es ist sexistisch. Das fuck so. Ja,
oder Manowar früher, glaube ich, auch ein paar Tracks gehabt, wo Frauen super degradiert wurden. So. Aber gerade wenn es auch auf Englisch ist, dann ist es auf einmal egal, was man. Dann läuft im Radio hoch und runter alles Mögliche.
Ja, total.
Ja. Sobald es auf Deutsch explizit ausgesprochen wird, wird es dann halt gerne zensiert oder man ist schockiert oder sonst was und so. Aber es ist natürlich auch so, dass immer mehr Female Artists hier jetzt wie zum Beispiel die junge Dame, die Luna, mit der du auch öfters zusammenarbeitest, da ihre Plattform kriegen und sich nicht mehr irgendwelchen, keine Ahnung, alten Strukturen in Labels und Vertrieben und sowas unterwerfen müssen. Oder eine Shirin David oder eine Katja
Krasnitsche. Ja, das ist auch super gut, finde ich. Also das finde ich richtig cool. Deutschrap, jetzt, wenn wir bei Deutschrap bleiben, jetzt gerade war ja ganz lange so, ey, Alpha, ich bin der krasse Typ, ich habe Muskeln und ich habe ein dickes Auto und habe sehr viel Geschlechtsverkehr.
Ja, ja, ja.
Unterschiedlich. So, und das ist zum Beispiel, was habe ich noch nie gefeiert. So, hat mir noch nie irgendwas gegeben. Und ich bin auch selber nicht so. Also ich habe ich habe natürlich auch Anteile, die problematisch sind und versucht die loszuwerden, versucht darüber nachzudenken. Ja. Aber Frauen geben der Musikwelt geben, desto mehr Frauen am Start sind, desto besser wird's eigentlich. Das kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Auch ich finde natürlich die alles gut, aber ich finde es prinzipiell cool, dass gerade im Deutschrap mehr Frauen am Start sind.
Ich finde es auch cool, wenn die Leistung stimmt und die Frauen Swag haben und keine Ahnung, Flow haben, spitten können, was auch immer, einen guten Beat darunter haben, ist das auch geil. Ich finde es halt problematisch, wenn es erzwungenermaßen so ist, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt im Radio müssen wir so und so viel Prozent Frauen, so und so viel Prozent Männer, so und so viel Prozent von mir sondern divers oder sonst irgendwas oder von verschiedenen Glaubensrichtungen und Hautfarben spielen. Das finde ich nicht gut, aber ich finde, jeder sollte die gleichen Möglichkeiten haben. Wenn eine Frau mit Talent da ist, dann sollten die auf jeden Fall die gleichen Möglichkeiten haben, sich zu entfalten wie ein Mann.
Ich glaube, dass die ganz lange nicht die gleichen Möglichkeiten
hatten.
Absolut,
ja.
Absolut. Und das ist in so einer Phase, wo diese ja gut, jetzt wir fangen jetzt nicht an, über Frauenquote zu diskutieren. Nee, das sind auch andere Bereiche. Aber das ist vielleicht in so Situationen, wo man merkt, okay, wir haben hier komplettes Ungleichgewicht, das manchmal dann auch vielleicht gut ist, wenn man sich das mal vornimmt, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt mal wirklich heute mehr Frauen als Männer. Heute machen wir das mal. Ja. So, das ist, glaube ich, ich habe auch gar nicht das Gefühl, so als männlicher Rapper, Künstler, dass mir da irgendwas weggenommen wird. So, das habe ich überhaupt nicht. Also Das ist schon gut, dass das in so eine Richtung geht und das kann von mir aus auch weiter so laufen.
Absolut. Ich finde es einfach cool, dass sich Qualität durchsetzt und dass die Leute, die Qualität an den Start bringen, dann auch die entsprechenden Möglichkeiten und Förderungen haben. Was, wenn du so im Deutschlandkosmos natürlich auch privat viel konsumierst, was für Interpreten hörst du momentan relativ viel? Wenn ich jetzt so an Mental Health und sowas denke, dann fällt mir natürlich klar Sierra Kid ein. Ich habe jetzt zuletzt von Alligator zwei Tracks auch kommentiert bei YouTube. Ich weiß, du gehört hast, Nachbeben hat natürlich wie Faust aufs Auge gepasst. Keine Ahnung, wen gibt's da noch? Casper auch teilweise.
Casper ist glaube ich so der die Tür so ein bisschen aufgemacht hat. Gut, vorher gab's noch Curse, mit dem habe ich auch angefangen.
Ich habe zu mal eins zur Meditation, finde ich cool.
Ach krass, ja, da habe ich mir auch schon ein paar Sachen angehört. Was höre ich im Moment? Deutschrap, OG Kimo, klar, wie ungefähr jeder.
Ich habe nur das Intro
gehört. Unfassbar gutes Album. Das mag ich sehr. Es kommt jetzt, glaube ich, auch bald ein neues Casper-Album. Das werde ich auch auf jeden Fall auschecken. Ich fand den einen Song, Fabian hieß der. Konnte ich super krass mit relaten. Als Fan von Musik, das habe ich sehr gefühlt. Ich höre auch sehr viel Musik so aus meinem Umfeld von Leuten, die zwangsläufig, und finde das auch dann gut. Zum Beispiel Joachim, Kumpel von mir, dem ich auch jetzt Stimmen rausgebracht habe, der macht super geile Songs. Ja.
Super geiles Lied, Stimmen übrigens, werde auch dann dich natürlich verlinken in Shownotes.
Ja, das ist so Deutschrap. Sierra Kid finde ich auch super. Schmidt finde ich cool. Ich höre aber sehr viel Rockmusik. Dann wenn es um Rockmusik geht, dann eher amerikanische Sachen als Deutsche. Stan Atlantic ist eine Band, die ich gerade viel höre. Ich bin gerade wieder auf so einem Pop-Punk-Film. Gerade momentan so eine Phase. Ja, so.
Okay. Und dann vielleicht noch zum Abschluss zu kommen, dein Album Vertigo, wann wird es rauskommen? Hängt das noch so ein bisschen von der Crowdfunding-Kampagne ab? Oder kannst du, weil du auch ein eigener Künstler bist, dir dann auch so selbst eine Timeline, die so ein bisschen anpassen? Oder hast du da schon fixe Daten?
Also von der Crowdfunding-Kampagne hängt ab, ob es rauskommt. Und wenn wir das schaffen, haben wir Herbst angepeilt. Und ich glaube, dass wir das auch schaffen können. Dass zumindest dann so im Herbst, Anfang Herbst, die erste Single kommt und das erste Video, so, das ist so der Plan. Aber erstmal muss ich es halt irgendwie über die Runden bringen und nach Hause bringen, das Teil. Und dann geht es weiter.
Und wo wird es inhaltlich so ein bisschen reingehen? Entwickelst du dich von Album zu Xela, wie hilf mir unter die Arme? Hast du jetzt zwei Alben draußen? Und
ja, also ich habe bisher zwei Alben. Das erste Album war eigentlich, also es war jetzt nicht ein Album. Ich habe mir Beats besorgt und habe drauf geschrieben und habe das damals noch sehr, also qualitativ ist das schon ein krasser Unterschied zu merken. Das war so mein erstes, ich habe das damals Album genannt. Ist eher eigentlich jetzt so rückblickend wie so ein Mixtape gewesen. Okay, cool. Und dann habe ich 2019 Decker aus Glas gemacht. Das war eigentlich so das erste Album. Das erste Album, was sich so auch immer noch anfühlt wie ein richtiges Album.
Und inhaltlich hast du dich weiterentwickelt oder schlägt es eine ähnliche Kerbe für das, was man dann deinen Werken, die jetzt schon zu finden sind, kennt?
Also ich glaube, soundtechnisch gibt es auf jeden Fall eine krasse Weiterentwicklung. Es wird organischer werden. Das ist ja auch schon in den letzten Singles passiert, dass Instrumente wieder Einzug halten. Inhaltlich habe ich gemerkt, dass diese 2 Jahre Pandemie auch was mit mir gemacht haben. Und das auf jeden Fall krass damit reinspielt. Und nicht so explizit jetzt, dass ich, also auch jetzt, es geht nicht explizit um Corona, sondern einfach die Tatsache, dass man, wenn man nur zu Hause sitzt, gerade als Musiker, so ich die Auftritte spielen und so.
Ja,
und
das ist ja nahezu.
Ich sehe kaum Menschen und vermisse Leute. Oder hab die vermisst. Jetzt langsam geht's ja wieder.
Hast du in den letzten Sommer zum Beispiel Auftritte spielen können?
Ich hatte letztes Jahr einen einzigen Auftritt. Oh, shit. Auf so einem Picknickkonzert und sonst nichts.
Okay, freust du dich wieder auf der Bühne zu stehen?
Ja.
Wird das dann vielleicht auch so wie bei so einem Boxer sein, so ein bisschen Ringrost oder meinst du das
total. Einfach so? Ja. Ach so, nee, also Ringrost hoffe ich nicht. Es könnte ein konditionelles Problem tatsächlich geben.
Musst du fit sein als Sänger auf der Bühne?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird gerappt, es wird gesungen, früher die Auftritte waren schon anstrengender noch, damals. das war Hochleistungssport, aber trotzdem, du brauchst Luft, ich mache ja alles live, ne? Und ich will da nicht stehen wie ein Stock. Und ich habe mir tatsächlich in den letzten 2 Jahren so ein paar Kilo habe ich mir draufgefuttert. Und ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann. Wir werden einen Auftritt spielen, sehr, sehr, sehr bald. Mhm, cool. Und ich dachte eigentlich, ich fange rechtzeitig vorher an, wieder laufen zu gehen und mich in Form zu bringen, damit alles cool wird. Und das werde ich jetzt vorher nicht mehr schaffen. Das wird auf jeden Fall spannend.
Mhm. Aber vielleicht 1-2 Meditationen oder so. Das habe ich festgestellt, wenn ich zum Beispiel tauche. Seitdem ich meditiere, habe ich viel, viel mehr Luft beim Tauchen, komme viel, viel besser damit zurecht. Darfst du schon sagen, wann und wo man dich sehen kann? Oder ist das noch...
Wann kommt denn das raus hier?
In 2 Wochen.
Okay.
10 Tagen, so plus minus.
Ja, ich glaube, es ist noch nicht, also es ist so zu 99% safe. Und wenn ich das jetzt sage und dann passiert es doch nicht.
Also was, wir lassen es so, die ja. Menschen,
wenn du das,
die hören, mögen dir bei Instagram folgen und dann werden sie ganz exklusiv sehen, wann es losgeht. Aber wenn es im Sommer vielleicht wieder ein bisschen anläuft, wo hat man die größte Chance, dich zu sehen? So im Pott, wo du heimisch bist, oder auch spielst du auch überregional? Unterstellen wir jetzt einfach mal, dass der Sommer mit niedrigen Infektionsgeschehen und so uns segnet.
Ja, ich hoffe, dass das was mit Festivals geht. Und dann auch gerne überregional. Ich habe leider noch, also bis fast nichts, wo ich jetzt sagen kann, da und da. Mhm. Das ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass viele Festival-Lineups von den vorherigen Jahren so ein bisschen mitgezogen werden. Und das ist schwierig reinzukommen und gleichzeitig wissen die VeranstalterInnen nicht, wie geht's hier weiter. Ja. Aber ich hoffe, da kommt was. Also ich bin da guter Dinge und Import wird auf jeden Fall was gehen dieses Jahr.
Okay, sehr gut. Bist du auch so ein bisschen in der Ruhrpotter Hip-Hop-Welt auch vernetzt und connected?
Ja, also ich kenne viele Leute, so, also bei weitem nicht alle, aber man kennt sich, glaube ich, teilweise persönlich und teilweise weiß man, wer man ist, denke ich, und folgt sich auf Instagram und mit vielen habe ich auch schon Musik gemacht, ja.
Okay, sehr, sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, Chris, für ein sehr, sehr spaßbringendes, informatives Gespräch. Bedanke mich auch recht herzlich bei dir, dass du so viel persönlichen Einblick gegeben hast. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es musikalisch bei dir weitergeht und kann dir wirklich von Herzen eine Empfehlung aussprechen an jeden, der Xelavi noch nicht gehört hat, einmal reinzuhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich persönlich finde es auf jeden Fall auch immer krass, wenn ich Lieder höre, die Schnittmengen mit den Problemen haben, die ich auch einmal hatte und dann ja phasenweise hier und da auch mich wieder mit auseinanderzusetzen habe, finde ich immer unglaublich schön, das auch in gut verarbeitender, authentischer Musik auch mit einspielen zu lassen. Und das Krasse an Musik ist ja auch immer, selbst wenn der Interpret über einen Sachverhalt singt, der ganz anders ist als meine Probleme, aber man hört irgendwie so ein bisschen so die Emotionen, die er damit reingekickt hat und so, dann kann man trotzdem als Zuhörer, der nicht 1:1 dasselbe erlebt hat, trotzdem unglaublich viel aus der Musik dann nochmal gewinnen. Ich weiß nicht, ob das auch was ist, was du oft von deinen Zuhörerschaft zurückgefüttert bekommst.
Ja, schon. Also das sind so die Rückmeldungen, für die macht man das eigentlich, ne? Mhm. Aber ich bin ja auch Musikfan und ich das ist auch die Musik, die ich hören möchte.
Absolut, so. Ja. Absolut, sehr schön. Dann, wie gesagt, Chris, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute die Zeit dafür genommen hast und dass wir einen Tag
hatten,
wo du dann die 99%, wo du nur Zeit hattest. Und ich weiß nicht, ob jetzt noch Nachos mit Käsedip auf dich warten, aber.
Oder ob heute habe ich keine hier.
Okay, sehr gut. Vielleicht kannst du noch eine Runde joggen gehen, damit für den baldigen
Aufwand. Das wär's, ne?
Die Lunge dann wieder ist.
Dann schreibt der hinterher, was es geworden ist.
Ja, genau, richtig. Dann, Leute, mein Schlusswort auf jeden Fall, Chris darf gleich auf jeden Fall selbst noch was sagen. Checkt Chris ab, folgt ihm am besten auch bei Instagram, damit ihr keine News zu dem kommenden Album und eventuellen Live-Auftritten verpasst und zieht es auf jeden Fall auch in Betracht, ihn mit der Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen. Jetzt darfst du aber sehr, sehr gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor wir uns verabschieden.
Ja, erstmal Michael, danke für dein Interesse und dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut, dass ich über meine Musik und mich sprechen durfte. Und an alle ZuhörerInnen, danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht mal reinhört und man sich vielleicht mal auf einem Konzert sehen kann in Zukunft.
Das wäre
natürlich das Beste von mir.
Super, vielen Dank und wir sind raus. Wir hören uns dann bald wieder in den redaktionellen Themen. Ich weiß noch nicht genau, was das nächste Thema rauskommt. Wir lassen das Interview so stehen, wie es ist und wir wünschen euch allen einen schönen Abend oder Resttag, wann auch immer ihr dieses Gespräch hört.
Ich konnte die Nähe nicht ertragen, hab die Wohnung verlassen, hör wie eine Flasche zerbricht. Ey, diese Stadt ist so trist, grauer Seidenvorhang über blauem Tankstellenlicht. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr selbst befreien.